Ich begrüße euch ganz herzlich in der zweiten Stunde des Lokalmagazins in der Gästestunde. Am Mikrofon ist jetzt die Elvira. Und in dieser zweiten Stunde geht es auch um eine Person, die sehr schlechte Gewohnheiten hat. Eine gewisse Lisa Nerz. Diese Person hat schon sehr lange schlechte Gewohnheiten und die brachte sie jetzt auch in die Krimi-Bestenliste. Es ist nämlich eine Romanfigur, eine Krimi-Figur. Und ich habe hier ihre geistige Mutter hier. Ich gucke jetzt ganz vorsichtig, ob sie mir schon ins Gesicht springt, wenn ich das sage. Ich begrüße ganz herzlich Christine Lehmann. Hallo.
Hallo.
Du bist im Mai zum zweiten Mal in der Krimi-Bestenliste gelandet mit deinem aktuellen Lisa Nerz-Roman.
Ja, also mit der zweiten Welt. Also der Krimi heißt Die zweite Welt. Ja.
Das war aber, du bist schon mal in der Krimi-Bestenliste gewesen. Das ist aber schon länger her.
Ja, also Die zweite Welt ist ja der 13. Krimi mit Lisa Nerz. Und das erste Mal war das, glaube ich, 2007 mit dem Krimi Der Allmachtsdackel, der eigentlich hier, wenn wir nur die Straße weiterfahren, in Balingen spielt.
Und dieser 13. spielt in Stuttgart, wo auch ihre geistige Mutter lebt.
Ja, ich lebe in Stuttgart, ja.
Und dass du nochmal in die Krimi-Bestenliste gekommen bist, hat auch was mit den Themen zu tun, also in doppeltem Sinne. Zum einen mit dem Thema, Themen, die du in deinen Krimis behandelst, aber auch mit dem, was diese Themen bei dir anstößt.
Also ich weiß nicht, warum die Jury mich da gewählt hat. Das ist ja eine sehr, sehr große Jury. Das Thema meines Krimis ist natürlich nicht einfach für eine Jury, vor allen Dingen für die männlichen Mitglieder dieser Jury. In dem Krimi geht es eigentlich um Frauenthemen. Also die Geschichte ist eigentlich die, dass ein sehr rechter Anschlag androht am Frauentag, auf die Frauentagsdemo in Stuttgart, die abends stattfindet. Und das Thema, was ich da so durchspiele, ist eigentlich Hasskommentare, überhaupt dieser unglaubliche Hass im Netz gegen Frauen. Wir erleben natürlich Hass im Netz auch gegen andere, aber ich habe einfach mal gesagt, ich gucke halt auf den Hass gegen Frauen, weil letztlich ist eigentlich fast alles, was politisch passiert, so ein Aufbäumen des Patriarchats. Und das Patriarchat will Frauen kontrollieren und unterwerfen und will ja diese Eigenmacht und Eigenwillen der Frauen nicht akzeptieren. Deswegen ist eigentlich im Kern fast alles frauenfeindlich. Also es richtet sich noch gegen viele andere. Frauen sind aber halt keine Minderheit. Also es richtet sich natürlich gegen viele Minderheiten, aber wir Frauen sind ja die Mehrheit und lassen uns trotzdem kontrollieren und lassen uns trotzdem in Angst und Schrecken versetzen. Und dieser Krimi wandert so durch Stuttgart an diesem einen Tag. Und es geht darum, diesen Anschlag zu verhindern und rauszufinden, wer das eigentlich ist. Und es ist eine Recherche in diesen Medien, in den Hasskommentaren, aber auch unter den Menschen, die in Stuttgart leben und ihre jeweils unterschiedlichen Interessen verfolgen.
Und der Krimi heißt Die zweite Welt. Ich habe bei den ganzen RezensentInnen nur eine gefunden, die wirklich die Frage gestellt hat, was denn damit jetzt eigentlich gemeint sei mit dieser zweiten Welt. Wenn man nachguckt, dann ist die erste Welt, das sind so die Industrieländer, die dritte Welt, das sind die ganz da hinten hinterher dümpeln und die zweite Welt, das seien so die Schwellenländer. Ein Schwellenland. Aber ein ganz bestimmtes Schwellenland.
Gar, das ist überhaupt nicht so gemeint. Also da sieht man mal, wie sehr man sich auch in die Irre führen lassen kann, wenn man Wikipedia benutzt. Es gab immer so diesen Spruch, was weiß ich, irgendwelche Gruppen leben in Parallelwelten und das dürfe nicht sein und so weiter. Wenn wir genau hingucken und ehrlich sind, dann sehen wir in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen, die in ihren eigenen Welten leben. Und also Reiche leben in einer Welt, wo sie sich gar nicht vorstellen können, wie es eigentlich Leuten geht, die von Hartz IV leben. Und die leben komplett in ihrer Welt. Und das ist eine Welt, die sie selbst beleben. Manche ausländischen Gruppen leben in ihrer Welt. Manche Handwerker leben in ihrer Welt. Politische Gruppierungen, also auch die Ultrarechten, leben in ihrer Welt. Wir sagen heute Filterblase dazu. Und wenn man aber genau hinguckt, es gibt immer eine zweite Welt. Also jeder, fast jede von uns hat eine zweite Welt, nämlich erstmal die Welt der Frauen, die nicht ganz passt in diese Welt der Männer. Die Männer definieren ja sehr stark, wie unsere Welt zu sein hat. Wir passen uns an, aber wir haben immer auch eine Frauenwelt. Und wenn es nur die ist, der Gespräche beim Friseur, die ganz spezifisch sind. Und es gibt natürlich, also eine wichtige Rolle in meinem Roman spielt Tuana. Das ist eine sehr gute Schülerin mit türkischen Wurzeln, die den Hijab trägt und damit sehr deutlich macht, dass sie auch in einer anderen Welt lebt. Auch die Menschen mit dieser Migrationsgeschichte haben noch eine zweite Welt. Vielleicht die Welt ihrer Heimat oder vielleicht die Vorstellung einer Welt in ihrer ursprünglichen Herkunftsheimat. Dann aber auch die Welt hier in Deutschland, die vielleicht aber auch eine zweite Welt ist gegenüber der Welt, die wir Menschen haben ohne Migrationshintergrund. Also diese zweite Welt ist eigentlich sehr, sehr präsent für jeden von uns.
Okay, also das eine hätte ich nämlich gedacht, die Welt der Frauen als Schwellenland. Schwellenland in dem Sinne, dass die Frage ist, inwiefern, du hast gesagt, wir lassen uns kontrollieren. Inwiefern ändert sich da was oder auch nicht?
Also ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern sich da was ändert. Also wenn wir so genau hingucken, wir haben gerade so eine Art, also vor allem in Deutschland ist es sehr deutlich sichtbar, in den USA aber auch so eine Art Kulturkampf. Und da geht es schon darum, dass Frauen immer mehr verlangen, dass sie ähnliche Rechte und auch Sicherheiten oder auch Chancen haben, wie die Männer das haben. Das ist halt ein uraltes Thema. Also der Feminismus ist ja ein ganz, ganz uraltes Thema. Und es ist mitnichten erledigt. Also wenn man sich in die Parlamente und Führungsetagen guckt, sind die Frauen ja immer noch eine Minderheit. Darüber zu reden, ob Frauen diese Position auch haben wollen, ist nochmal eine andere Frage, weil diese Art von Macht will ich als Frau vielleicht gar nicht ausüben. Ich würde aber, wenn ich die Macht hätte, diese Macht anders ausüben. Und in diesem kulturellen Wechsel befinden wir uns gerade und wir befinden uns auch in dem Moment, wo das Patriarchat nochmal aufsteht und richtig zuschlägt und richtig Angst verbreitet und richtig aggressiv wird und so richtig um die Fälle kämpft, die ihm gerade wegschwimmen. Und das ist nicht ungefährlich und es verlangt auch, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und es verlangt auch, dass wir so weitermachen. Also diese MeToo-Bewegung ist ein Element, wo plötzlich etwas zu einem weltumspannenden Thema wird, was schon ewig virulent ist, aber wo es jetzt der Moment ist, dass Frauen zusammenstehen und sagen, das wollen wir halt so nicht mehr und wir wollen halt, dass das verfolgt wird.
Das ist vielleicht auch ein Punkt von wegen Zweite Welt, diese Gruppierungen, also teile und herrsche, teile die Menschen auf und herrsche. Also wenn man sich aufteilen lässt und sich zersplittern lässt, dann wird es schwieriger, die eigenen Interessen durchzusetzen. Es geht auch, wenn wir das Wort Patriarchat benutzen, geht es auch darum, Strukturen zu ändern, Verhaltensweisen zu ändern, Werte zu ändern, Vorgehensweisen zu ändern.
Ja, also das ist ja ein typisches Phänomen und das ist auch uralt und wird auch im Feminismus immer wieder besprochen. Warum können sich Frauen nicht solidarisieren? Die Männer aber können das sehr gut. Man kann jetzt eine biologische Erklärung finden. Also wenn wir vom Schimpansen abstammen würden, also von diesem äffischen Vorfahren, dann die Schimpansen haben auch ein Patriarchat. Jetzt gibt es aber auch die Bonobos, die haben ein Matriarchat. Also so eindeutig festgelegt ist es nicht, aber wir in unserer Gesellschaft haben ein Patriarchat, was ungeheuer feste Netzwerke bildet, was auch das religiös untermauert. Also alle unsere Patriarchale sind ja eigentlich diese mosaischen Religionen. Das wird halt so als Gesetz untermauert und wir Frauen schaffen es oft nicht, uns zu solidarisieren. Und das merkt man ja auch dann, also wenn es um so eine Frage geht, wie wir brauchen eine Frauenquote, dann hat man bestimmt in irgendeiner Zeitung eine intelligente Frau, die erklärt, wir brauchen keine Frauenquote, weil ich will ja nicht den Posten haben, weil ich eine Frau bin, sondern wegen meiner Leistung. Und da steckt natürlich ein Denkfehler dahinter, weil sehr wenige Frauen wegen ihrer Leistung diese Posten haben und sehr viele Männer, die diese Leistung gar nicht erbracht haben, haben diese Posten auch. Also wir haben ja bereits diese vom Patriarchat etablierte Männerquote, merken es nur nicht. Oder wenn es um solche Fragen geht wie Gendern, also wir wollen beim Reden die weibliche Form mitbenutzen, haben wir garantiert irgendwelche Linguistinnen, die sagen, das ist wieder die deutsche Sprache oder sonst irgendetwas. Also das Patriarchat hat unter den Frauen sehr starke Helferinnen. Ich sage dann oft gern, weil es so kriminell klingt, Helfershelferinnen, die halt sozusagen die Solidarität unterwandern. Aber es gibt natürlich sehr starke feministische Bewegungen, die diese Solidarität auch halten. Und wir haben zum Beispiel als Krimi-Autorinnen ein Netzwerk gebildet, das heißt Herland. Und wir haben völlig andere Umgangsformen miteinander und eben kein Konkurrenzverhältnis und kämpfen gemeinsam dafür, dass Krimi-Autorinnen, vor allen Dingen politische, Krimi-Autorinnen von der Kritik besser wahrgenommen werden, dass sie eher, also Frauen auch Chancen haben, Preise zu bekommen. Also wir zählen da, wir zählen die Kritiken und wir stellen eben fest, dass der Literatur- und Kulturmarkt sehr stark männlich dominiert ist und wir greifen das an. Das führt dann dazu, dass wir durchaus auch Angst auslösen und es ist sicherlich kein Zufall, dass in den letzten Jahren deutlich mehr Frauen auch Krimipreise bekommen haben.
Das heißt, man kann durchaus Wirkung erzielen, wenn man dann wirklich gut vorgeht und Netzwerke bildet.
Ja, wir dürfen uns auch nicht scheuen anzugreifen. Also ich verliere die Zustimmung bestimmter männlicher Kritiker im Krimi-Genre dadurch, dass ich das angreife. Wenn es mir jetzt wichtig ist, sozusagen hochgeschrieben zu werden und immer also mehr zu verkaufen, dadurch, dass ich mich mit den Kritikern, vor allem den männlichen, gut stelle, dann darf ich nicht angreifen, das Kultursystem. Aber wenn wir immer mehr Frauen werden, die das tun, dann haben wir auch eine Chance, da was zu ändern. Ich alleine kann das halt schwer. Ich muss dann selber entscheiden, nehme ich die Nachteile in Kauf, die ich habe. Die jede Frau hat übrigens in jedem Bereich, wo sie das Patriarchat angreift, also wo sie die Strukturen benennt und sagt, ich möchte das anders haben. Das geht auch in vielen Betrieben so. Wenn sie alleine bleibt, hat sie die Nachteile. Wenn sie es schafft, sich mit anderen zu verbünden, dann kann sie viel erreichen. Aber den Schritt muss man erst mal machen.
Das heißt, es gibt nicht nur ein Netzwerk von Schreibenden, also von Literaturproduzentinnen, sondern es gibt auch ein Netzwerk von Rezensentinnen.
Das gibt es auch, ja.
Die müssen ja auch gucken, dass sie mit ihren Rezensionen an die richtige Stelle kommen, dass sie hochkommen, dass sie eine bestimmte Wertigkeit haben mit ihrem Urteil, weil sonst kommen sie ja auch nicht an gegen die Macht der...
Naja, dann hat man dann schon wieder die Zeitungsredaktionen, dann muss man da schon wieder reingucken. Also wer beherrscht eigentlich das Feuilleton? Wer beherrscht die Zeitung überhaupt? Also wie viele Zeitungen werden von Frauen geführt? Das sind ganz wenig, gibt es aber. Und ändert sich dann was, wenn ich eine Frau als Chefin habe? Also eine Frau kann ja auch Chefin werden und sozusagen der bessere Mann sein. Also und dann vielleicht noch das ausnutzen, was wir Frauen auch ganz gut können. Also ziemlich persönlich werden, auch ziemlich garstig werden. Ne? Wir sind ja nicht die besseren Menschen. Wir haben nur andere Strukturen, unsere Konflikte auszutragen. Also insofern kommt es immer sehr stark darauf an, dass die Frauen... Das gibt's natürlich auch viel, die als Frau irgendwo hinkommen und sagen so, und jetzt tue ich auch mal was für die Frauen. Wenn es nur in solche Bereiche geht, wie wenn eine Frau einen Betrieb führt, dass sie sagt, wie kommen denn die Frauen eigentlich morgens zu mir ins Geschäft? Kann ich die nicht mit dem Bus alle abholen? Oder müssen die sich einen Zweitwagen anschaffen? Also da kann man, oder natürlich der berühmte Betriebskindergarten, ne? Also da können Frauen schon viel machen, das passiert ja auch, aber halt lange nicht in dem Ausmaß, wie Männer unterstützt werden in ihrem Berufsleben.
Wir haben heute jemanden hier, der die auch eine ganz besondere Krimifigur geschaffen hat, die Lisa Nerz. Und wir haben jetzt gerade über Frauennetzwerke gesprochen, weil die nämlich auch eine wichtige Rolle spielen im 13. Lisa Nerz Krimi Die zweite Welt. Die Sprache spielt eine große Rolle, wie mit Sprache umgeht. Gegangen wird, was für verschiedene Welten es gibt, wie dort die Sprache verwendet wird. Und du hast da auch ein ganz lustiges Beispiel. Ich fand es total lustig, als du es mal vorgetragen hast, wie die Lisa Nerz in eine frauenbewegte Gruppe kommt.
Also das ist, jetzt habe ich keinen Ton, jetzt habe ich Ton. Die Geschichte ist, die Lisa Nerz reist ja durch Stuttgart auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Attentäter zu finden, der gedroht hat, die Frauentagsdemonstration am Abend mit einem blutigen Attentat zu stören, und ist mit Tuana auf dem Weg in unser Frauencafé Sarah, das wir in Stuttgart noch haben. Und Tuana, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist eine junge Frau, 17 Jahre alt, die den Hijab trägt und das auch irgendwie wichtig findet, was Lisa Nerz sehr befremdet. Lisa Nerz ist ja eine Frau, die sagt, ich bin keine Frau, ich bin aber auch kein Mann, ich habe das dritte Geschlecht. Ich halte mich nicht an die Regeln, die die Geschlechter haben. Ich mache meinen eigenen Stil, ich bin Einzelkämpferin, ich bin aber auch solidarisch und ich bin immer auf Seiten derer, denen es schlecht geht und die unterlegen sind oder bedroht werden. Und die zwei haben jetzt geklingelt an der Tür vom Frauencafé Sarah.
Ihr seid immer noch auf der Wüstenwelle der 96,6 im Lokalmagazin. Zu Gast heute Christine Lehmann, Krimi-Autorin aus Stuttgart. Und der Anlass, weshalb ich sie eingeladen habe, war der 13. Lisa Nerz Krimi, der es in die Krimi-Bestenliste geschafft hat. Und wir haben gerade ein kleines Stückchen aus dem Krimi gehört. Lisa Nerz Reise durch Stuttgart am Internationalen Frauentag, an dem einer einen Anschlag angedroht hat. Und sie landet unter anderem eben im Frauencafé Sarah. Und da hören wir schon einiges. Also die Frauen gehen sehr selbstbewusst mit der Sprache um. Und die Lisa Nerz ist auch eine ganz spezielle Figur. Das ist nicht ganz von ungefähr, dass die sich in solchen Zusammenhängen bewegt. Eine, die viele Grenzen sprengt und sich durch viele, ja, Dinge hindurch bewegt.
Also erfunden habe ich die Lisa Nerz Mitte der 90er Jahre, also vor sehr langer Zeit. Und damals gab es eigentlich schon Frauenkrimis und es gab auch die Ermittlerinnen schon, wenn auch wenige. Und mir war damals eigentlich klar, ich werde keine Krimis schreiben, wo ein Mann Typ Maigret an der Pfeife nagt und in der Midlife-Crisis steckt. Das machen die Männer. Ich will aber auch keine Krimiheldin haben, die, was weiß ich, rothaarig mit vielen Katzen und immer in Geldmangel chaotisch ihr Leben als Ermittlerin fristet.
Und das auf war hochhackigen so der, Schuhen herumstöckelt.
Genau, das war so der Typ damals. Und da bin ich auf eine Frau gekommen, die, oder eine Figur gekommen, die also auf jeden Fall die Gendergrenzen übersteigt. Wobei diesen Begriff hat erst später ein Kritiker geprägt. Aber am Anfang war Lisa Nerz eine Frau, die im Frauencafé Sarah, das war so ihr erster Fall, also dort ermittelt, sich für Frauen interessiert, aber sich auch für Männer interessiert. Und selber sich nicht definieren möchte. Weder als Frau noch als Mann. Das ist jetzt nur leicht und da kann man ja vieles mit Klamotten machen. Aber was Lisa Nerz auch auszeichnet, ist, dass sie keine weibliche Rhetorik hat. Also sie reagiert anders als erwartet. Sie bricht Strukturen, indem sie mal flapsig, mal ordinär, wie auch immer antwortet. Also das gepflegte Gespräch kann man mit ihr nicht führen. Und sie verhält sich dann auch gar nicht wie eine Frau, die das gepflegte Sprech führt, sondern sie stört da halt. Das hat mir jetzt persönlich einen Riesenspaß gemacht, weil es einfach Spaß macht, Strukturen so experimentell mal aufzubrechen. Und schreibend kann man das halt sehr gut machen. Und Lisa Nerz hat also als diese Figur aber auch eine große Stärke gewonnen. Also sie hat in den Krimis meistens eine Affäre mit einer Frau. Oder auch nur ganz kurz ein Sexualkontakt, experimentiert da auch. Und sie hat im Lauf der Zeit aber auch ihren festen Lebenspartner, also den ich immer den Lebensabschnittsirrtum nenne. Das ist eine für einen Krimi wichtige Gestalt. Also Lisa Nerz selber ist ja nur Journalistin, nämlich ein Staatsanwalt. Und das ist der Oberstaatsanwalt Dr. Richard Weber, der für Wirtschaftsstrafsachen zuständig ist. Und jetzt als Mann zwar ein männlicher Mann ist, aber nicht immer diese Register zieht. Also der wird zum Beispiel ohnmächtig, wenn er Leichen sieht, deswegen ist er für Wirtschaft zuständig. Also er ist, und er ist auch ein Geheimnis, er hat auch ein Geheimnis, das ich jetzt nicht verrate, das wird in einem Krimi sozusagen erzählt. Und diese Figur, und Lisa Nerz hat natürlich auch noch Freundin und also so ein Panoptikum eigentlich in Stuttgart. Und die Figur hat sich halt sehr lang gehalten. Am Anfang war die sehr bekannt in schwulen Netzwerken. Also die waren eigentlich die ersten, die Lisa Nerz mit Begeisterung gelesen haben. Das hat so nach 4 oder 5 Jahren hat sich das geändert. Also Lisa Nerz hat jetzt ein ganz normales Lesepublikum, also deutlich mehr Frauen als Männer, so wie das eigentlich fast immer der Fall ist. Und es gibt aber immer wieder Männer, die finden diese rotzfreche Art und auch diese ordinäre Art und vielleicht auch den Sex, der da vorkommt, total spannend und toll. Die lieben das. Es gibt aber auch viele Frauen, die sehr, sehr stark an Lisa Nerz hängen, weil die halt einfach mal so was chaotisiert, wo wir selber nicht den Mut haben. Oder weil die einfach, also ich habe ja lange Zeit drüber nachzudenken, wenn ich schreibe und dann eben auch mal eine schlagfertige Antwort präsentieren kann, die ich selber auch nicht im Wortgefecht und im Eifer des Gefechts da präsentieren kann. Also die macht dann viel, was so eine Art kleine Befreiung ist, also die individuelle Befreiung eigentlich vom Patriarchat. Und kommt natürlich auch, also sie kann auch in Männerkleidern ermitteln, da gibt es dann halt kuriose Szenen und also sie hat auch was Komödiantisches damit. was ausgesprochen Queeres inzwischen. Also damals gab es ja diese Begriffe alle nicht. Und heute erfüllt die sehr viel von dem, also sie, die halt sich keinem Geschlecht zuordnen würde, die auch nicht damit hadert, dass sie einen weiblichen Körper hat. Also die hadert, Lisa Nerz hadert nicht, sondern sie experimentiert halt mit sich, die Sprachgrenzen überschreitet und die eigentlich jede Art von Grenze überschreitet. Natürlich auch die Grenze des Realen, weil die sich prügeln kann, ohne dass er tot ist. Also so sich auch sehr stark wie eine Krimifigur gebärdet. Also das ist so ein fiktives Experiment immer mit im realen Leben. Also immer in bestimmten Situationen zu bestimmten Themen.
Sie überschreitet, also es werden immer wieder Grenzen überschritten. Sie ist aber eigentlich auch ein bisschen eine gebrochene Heldin. Ja. Es fängt ja an, dass sie so ist, wie sie ist, hängt ja auch mit Scherben zusammen. Mhm. Also sie hat Scherben in verschiedenen Sinne zu deuten. Also einmal stand sie einmal vor den Scherben ihres Lebens und dann hat sie auch einiges an Scherben ins Gesicht bekommen.
So ist es, ja. Also sie hatte ja sie war mal ganz früh verheiratet. Das wird in Der Pferdekuss, also im dritten Krimi wird es erzählt. Und der Mann wurde dann wurde gemobbt. Es war eine schwierige Ehe und die beiden enden dann an einem Birnbaum hier bei Reutlingen irgendwo in so einem Kaff. Und der Mann stirbt und die Lisa Nerz überlebt mit Narben im Gesicht, also mit einer berstenden Windschutzscheibe, die da unten im kaputten Knie, und kommt so nach Stuttgart und kommt so in diese Welt Stuttgart. Also in diesem fiktiven Dorf bei Reutlingen, also zwischen Reutlingen und Metzingen, das heißt Fingen, lebt noch ihre Mutter, die auch eine wichtige Figur spielt, weil die was sehr, also sehr katholisch, was sehr Bigottes hat und die Tochter quält und auch liebt, wie solche Mütter das sind und die eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Lisa Nerz hat sich sozusagen von dieser katholischen Mutter befreit, von dieser Religion, von diesem Leben, dörflichen Leben, von dem Eingeengtsein in die Frauenrolle und lebt da in Stuttgart ihr freies Leben. Und das ist halt auch der Vorteil der Städte, dass man das kann, ohne da sanktioniert zu werden. Und etwas, was Lisa Nerz auch sehr auszeichnet, ist, dass sie immer sagt, ich habe keine Identität. Und dieser Satz ist eigentlich wichtig, gerade in heutiger Zeit, weil wir gerade auf dem Trip sind, dass wir ganz stark definieren unsere Identität als Deutsche, als Ausländerin, als Feministin, als was weiß ich, weil wir sehr stark von Heimat reden und dass die Heimatidentität schafft. Und die Lisas Weigerung zu sagen, meine Identität ist was auch immer, führt dazu, dass sie halt mit sehr großer Freiheit durch das Leben gehen kann.
Und auch sehr viele verschiedene Menschen treffen kann. Also du hast gesagt, du hast in Mitte der 90er hast du sie erfunden. Jetzt haben wir wir haben 2019. Und es war ja immer so, sie war ja immer am Puls der Zeit. Also es gab immer aktuelle Themen in diesen Romanen. Und wenn du diese aktuellen Themen philosophisch bearbeitet hättest, hätte es niemand gelesen, aber dadurch, dass es im Krimi war, konntest du sehr viel reinbringen, auch an Überlegungen über, was gerade so passiert. Ich denke, dass man mit Lisa Nerz jetzt schon eine richtige Zeitreise machen könnte über die Zeitgeschichte, über das, was den Leuten immer wieder unter den Nägeln gebrannt hat.
Also sagen wir mal zumindest mir, ja, was mir unter Nägeln gebrannt hat. Das ist also tatsächlich so. Also der erste Krimi, der heißt heute Vergeltung am Degerloch, der ist 97 bei Rowohlt erschienen. Die ersten drei Lisa Nerz Krimis sind bei Rowohlt erschienen, bis ich da wegen Erfolglosigkeit rausflog. Und dann hat Argument Ariadne in Hamburg, haben diese Krimis alle wieder aufgelegt und mit mir weitergemacht. Das hat funktioniert auch deutlich besser als in diesem doch sehr stark männlich orientierten Verlag Rowohlt. Aber trotz allem bin ich diesem Verlag immer noch dankbar, weil der einen unglaublichen Mut bewiesen hat, so eine Figur in dieses Programm zu nehmen. Und Vergeltung am Degerloch, da geht es eigentlich um das Sarah, um den Feminismus der 90er Jahre. Es kommt ein Auto vor, also Lisa Nerz hat da noch ein Auto, was dann einen Unfall erleidet, das heißt Emma. Und also geht es eigentlich um so feministischen Journalismus. Und dann war das schon relativ erfolglos damals bei Rowohlt und der Lektor sagte zu mir, mach doch was alle machen und jeder hat eine Tochter oder die reitet und viele reiten. Und dann, das stimmt gar nicht, das war erst der dritte. Der zweite war dann ein Fitnesskrimi. Also damals die Fitnesswelle, diese Fitnessstudios, die überall anfingen, der Umbau des Körpers zu einem perfekten Körper. Das war der, heißt heute der Geisburger Schlachthof. Habe ich ein fiktives Fitnesscenter in Geisburger Schlachthof erfunden.
Und ich glaube, da kommt auch das Geheimnis.
Da kommt auch das Geheimnis, was Richard
Weber
hat.
Schönen Staatsanwalt.
Genau, also da zum Beispiel. Also es war damals, da habe ich relativ viel recherchiert, so ein, damals noch fast ohne Internet übrigens. Da hat man sich dann die Zeitschriften irgendwo ausgeliehen und geholt und so. Es gab es natürlich schon, aber man konnte gar nicht so leicht recherchieren, wie das heute ist. Dann kam der Pferdekrimi, der Pferdekuss, wo der Verlag mir schon sagte, ich fliege raus. Also habe ich eine Trilogie draus gemacht und Lisas Vorleben sozusagen abgeschlossen. Pferde, ja, da ging es eigentlich um Zuchtprogramme. Also Pferde sind ja reine Zuchtprogramme. Und es gibt natürlich vielleicht auch menschliche Zuchtprogramme. Also es ist mehr so diese Spielerei mit dem, welches Ergebnis will ich eigentlich haben, wenn ich zwei Lebewesen zusammentue. Und dann kam die harte Schule. Das ist ein Schulkrimi, bei dem es um sexuellen Missbrauch geht. Sehr krass, sehr hart. Den hat Rowohlt schon nicht mehr gedruckt, weil es zu hart war. Und,
heute wäre er schon wieder aktuell oder schon wieder überaktuell.
Das war heute nachgereicht. Also damals fing man gerade eigentlich an darüber. Also es geht dann auch bis in die Politik und natürlich so dieses System Schule, was halt die Menschen sie auch ausgrenzt, die damit nicht zurechtkommen. Und dann kam ein ganz harmloser Krimi, nämlich die Höhlenangst. Es ist heute sehr aktuell, weil man, also an dem Tag, wo wir das aufzeichnen, weil man heute versucht, aus der Falkensteiner Höhle Leute rauszubringen, die sich da vom Hochwasser eingeschlossen sind. Und die Höhlenangst ist ein Krimi, der sich mit diesen Höhlen beschäftigt und auch mit einem Todesfall in einer Höhle, wo Menschen eingeschlossen sind. Und in der Höhlenangst kommt eine weitere Figur im Krimi dazu, nämlich Scipion, der Dackel, den Lisa Nerz und Richard Weber in einer tiefen Höhle in der von Münsingen finden. Nee, stimmt gar nicht. In der tiefen Höhle Totzburger Schacht. Im Totzburger Schacht. Ja, und dann kam eigentlich mein erfolgreichster Krimi, nämlich der Allmachtsdackel. Und da geht es um eine Kuhherde in Balingen, die es ja tatsächlich da gibt. Die heißen die Uria-Rinder. Wo ein Bauer Experimente macht, wie verhalten sich Kühe tatsächlich. Es ist eben nicht der Stier, der die Herde anführt, sondern die weise Kuh. Die Stiere bilden Netzwerke, sind auch manchmal, verhalten sich manchmal homosexuell. Es gibt so etwas wie Parthenogenese, also die Selbstreproduktion, also die Jungfrauengeburt verschiedener Tierarten, die da. Und es geht eigentlich um Religion und religiösen Extremismus und um all das, was in der Natur eigentlich vorkommt und überhaupt nicht unnatürlich ist. Zum Beispiel Homosexualität, zum Beispiel die Jungfrauengeburt, zum Beispiel den Wechsel der Geschlechter im Verhalten. Und auch um diese Vorurteile, die wir immer haben, dass sozusagen eigentlich alles von Männern angeführt wird, was gar nicht der Fall ist. Also solche Herden beispielsweise nicht.
Also erst war es ja die Religion, die alles begründet hat, und dann hat man dann wurde die von den Naturwissenschaften entthront, die Religion als allround Legitimation der Weltsicht, und dann war es auf einmal die Natur, die sagt, wie es zu sein hat in der Menschenwelt. Mhm. Und das nimmst du da ein bisschen aufs Korn.
Ich nehme das nicht aufs Korn, sondern ich operiere damit. Also ich versuche gerade den Leuten, gerade diesen religiösen Extremisten, die eigentlich sagen, eine gleichgeschlechtliche Ehe ist unnatürlich und darf deswegen nicht sein. Oder ein anderes sexuelles Interesse ist unnatürlich und darf nicht sein. In der Natur braucht man alles, weil die Natur alles vorhalten muss für die Fälle, dass sich mal das Leben total ändert. Und dann muss eine Gruppe immer noch überlebensfähig sein. Und das geht nicht mit einer stark gefügten Gruppe. Es geht auch in Gesellschaften übrigens nicht. Also autoritär organisierte Gesellschaften können brechen zusammen, wenn sich was ändert. Während solche Gesellschaften, in denen wir leben, offene, mit ganz vielfältigen Ansätzen und Lebensmustern, hat immer eine Chance, weiter zu leben, weil die sich anpassen kann. Und so, das macht uns die Natur vor. Die kann sich nämlich immer anpassen, weil sonst gäbe es die nicht mehr. Auch wenn wir jetzt im Moment alles dran setzen, dafür zu sorgen, dass es sie nicht mehr gibt. Ja, so. Und dann habe ich eigentlich einen Krimi geschrieben, der war der erste richtig deutlich politische Angriff. Das war über in Obhutnahmen von Kindern. Also da geht es natürlich immer um diesen Fall, dass manche Kinder von Eltern so misshandelt werden, dass sie sterben. Um diesen Fehler zu vermeiden, werden sehr, sehr viele Kinder in Obhut genommen von den Jugendämtern, auch wegen einer Gesetzeslücke. Und diese Geschichte wird da eigentlich erzählt. Und der war total erfolglos und es hat überhaupt niemanden interessiert. Und es hat sich niemand drüber aufgeregt. Es war gar kein Thema.
Das war der Titel?
Das war mit Teufelsgewalt.
Mhm.
Naja, also es, ne, also wir wollen einfach diesen Fehler nicht machen, dass ein Kind zu Tode kommt, und deswegen machen wir lieber den anderen Fehler und nehmen Kinder, den Familien weg. Da gab es ganz krasse Fälle, die ich da, also sehr reale krasse Fälle, die ich da recherchiert habe. Und dann kam Malefizkrott.
Da ging es um die
Buchhandel, genau, um die Bücher. Da brennen Büchlein, Buchladen, ja.
Da ging es ja eigentlich auch schon um Sprachen, wie was hochgejubelt wird und um Fake, wie was gefaked werden kann.
Mhm. Also da ging es eigentlich natürlich wie immer bei Krimis, wo es um Literatur geht, eigentlich um diesen Plagiatsvorwurf. Das ist ja immer die inhärente Geschichte, die ein Krimi hat, wo es um Kunst geht. Und da aber eigentlich auch so um diese Haltung, die wir so zu Büchern haben. Also der Buchhandel krankt, weil immer weniger Leute kaufen. Die kleinen Buchhandlungen gehen ein, weil sie das gar nicht mehr überleben können. Die großen Buchhandlungen konzentrieren sich immer mehr und bieten auch immer weniger Bücher, verschiedene Bücher an, also fast nur noch Bestseller, und das ist ganz schwer. Also um diesen Themenkreis geht es eigentlich so. So diese Zuliefergesellschaft, die wir eigentlich jetzt so haben, ja. Genau. Und danach kam mein Lieblingskrimi, Die Totensteige. Und das ist ein ganz politischer Krimi, weil der direkt in der Politik spielt, also in Berlin, im Kanzleramt. Und zugleich aber auch so was total Krasses hat, nämlich die Parapsychologie. Und im Grunde ist die These die, dass die Medien die Welt mit so einer Fiktion umspielen. Das heißt, die Welt ist gar nicht so, wie wir sie sehen. Da kommt plötzlich die Gefahr auf, dass ein Mensch, der telekinetische Fähigkeiten hat, Menschen töten kann damit. Und wie geht man jetzt damit um? Was kann die Justiz machen? Weil die kann den ja nicht stoppen. Und was machen die Medien aber da draus? Und was macht die Politik, um diese Massenhysterien wieder einzufangen?
Es ist auch ein bisschen, du hast ja vorhin zu dem Aktuellen jetzt gesagt, es gibt ja die verschiedenen Welten, in denen Menschen leben. Und es ist ja auch eine Art von Weltenproduktion, die da drin vorkommt. Also in deiner Geschichte selber ist es so, dass man manchmal auch das Gefühl hat, man wird jetzt ein bisschen über die Grenzen hinweggeführt. Das Realistische wird manchmal sehr skurril. Mhm. Und gerade in dem, habe ich das Gefühl, wird sehr stark damit gespielt, was ist denn jetzt Wahrheit? Was kann man denn jetzt glauben?
Genau.
Was ist denn jetzt gemacht?
Ja, es gibt da diesen Satz, den ich auch immer vorlese, ist, der Mensch kann nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, weil die kommt genau gleich daher. Und das ist ja auch das Thema, was wir heute eigentlich haben, ist, wie unterscheide ich denn zwischen Wahrheit und Lüge? Und es braucht immer noch ein bisschen mehr als nur einen Satz, sondern es braucht immer auch noch sowas wie Vernunft und Misstrauen in diese Sätze und auch die Kenntnis der Welt. Also wenn ich nicht weiß, wie die Welt funktioniert, dann glaube ich halt, wenn mir jemand erzählt, die ganze Welt ist eine Verschwörung. Also dafür können wir uns nicht befreien. Und gerade Parapsychologie ist natürlich so ein Thema, weil manche glauben daran, manche glauben nicht daran. Ein Mittelding gibt es eigentlich nicht. Und meine Recherchen haben eigentlich damals gezeigt, dass parapsychologische Phänomene gar nicht so abwegig sind. Dass aber das, woran wir alle glauben, nämlich dass wir die Zukunft vorhersehen können, also dieses Wahrsagen, was viele Leute auch erleben, sagen, daran habe ich doch gerade gedacht und gerade habe ich an dich gedacht und jetzt rufst du an. Dass das nicht existiert, das konnte man bisher noch nicht nachweisen. Was man aber nachweisen konnte, sind so leichte telekinetische Fähigkeiten. Also, dass man Zufallsapparat beeinflussen kann. Und da gibt es Experimente. Das heißt, im Grunde, wenn jemand gerade anruft, an den ich gerade gedacht habe, dann habe ich ihn beeinflusst. Also, das wäre die Antwort der Parapsychologen. Ich kann es nicht beurteilen, aber dafür gibt es nachprüfbare und wiederholbare Experimente. Also, diese leichten telekinetischen Fähigkeiten, die wir so haben. Also, es gibt dann Leute, die erklären das mit der Quantenphysik ganz kompliziert. Aber wer es begreifen will, hat eine Chance, bei mir im Krimi das zu begreifen.
Also, es gibt auf jeden Fall eine Empirie.
Ja.
Und die kann man auch nachprüfen, in gewissem Umfang halt, ja. Aber das ist eines dieser Dinge, die ich manchmal versucht, anderen klarzumachen, dass es irgendwie sehr wichtig ist, zu sagen, was ist denn jetzt nachprüfbare Tatsache, was kann ich denn wirklich nachprüfen?
Ja, genau. Genau, also das ist im Grunde, wenn ich die Wahrheit suche, muss ich diese Aussage noch an anderen Stellen suchen, also sagt das noch jemand anders so und wie begründet er das? Also es ist so eine Möglichkeit. Also in der Wissenschaft sagt man immer mehrere Quellen halt. Mhm. Und das gilt natürlich für unser Privatleben im Grunde auch. Also der Nachbar, der sagt, der dir irgendeine Geschichte erzählt, ist eben nur eine Quelle. Und ob nun diese Sorte von Menschen immer zu Verbrechen neigen, das muss man halt statistisch überprüfen. Und wenn es da nicht so ist, dann muss man dem Nachbarn sagen, ja, du hast halt da ein blödes Erlebnis gehabt. Aber nicht alle Menschen dieser Art sind so.
Also es ist, wenn ich das genau betrachte, ist es schon so eine Art Thema, ein roter Faden, der sich durchzieht bei dir. Diese Art, wie man Dinge betrachtet, und ist es so? Oder gibt es noch für andere Möglichkeiten?
Also,
wie kann man damit umgehen?
Also meine Krimis sagen am Schluss nicht, so ist es. Also das ist bei diesem Krimi der Allesfresser ganz eklatant, weil das ist ein Krimi, da geht es um die vegane Ernährung. Und wir glauben alle, dass vegane Ernährung, oder viele von uns glauben, dass die wichtig sei, zumindest umweltpolitisch sei sie wichtig, auch gesünder und so weiter. Und es war so ein Krimi, da habe ich angefangen zu recherchieren in diesen ganzen veganen Schriftstücken. Und ich war, meine ehrliche Frage war, muss ich mich jetzt vegan ernähren? Und wenn ja, warum? Und irgendwann bin ich an den Punkt gestoßen, wo man dann auch an den Widerspruch kommt. Also dann erklären die ja Wissenschaftler auch, dass das nicht ganz so einfach ist. Also ganz so gesund ist es vielleicht dann doch nicht. Auch umwelttechnisch ist es nicht ganz so. Also wenn wir dann den Soja einführen oder die Avocados, dann wird es auch wirklich politisch schwierig, weil die wachsen halt bei uns nicht und damit vernichten wir halt woanders Lebensgrundlagen. Also so dieser Luxusveganismus ist halt auch nicht so einfach und letztlich kann man eigentlich gar nichts mehr essen oder wirklich nur noch Rohkost essen und dann schadet man sich aber selbst, weil wir Menschen sind halt biologisch so nicht gebaut. Das heißt, aber auch das bleibt offen, weil ich kann es ja nicht beurteilen. Und am Ende ist halt so, manche fangen da an zu sagen, so ein Scheißbuch, ich will doch nicht vegan werden, dann lege ich es wieder weg. Und manche kommen dann zum Ende und sagen, ach ja, so einfach ist es auch nicht. Aber ich weiß die Wahrheit nicht und ich sage sie auch nicht. Also das unterscheidet, also ich muss das für mich persönlich offen lassen. Und das mache ich auch. Also so dieses, ich habe jetzt hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich untersuche ein Thema. Das ist für mich super spannend, weil ich wahnsinnig viel lerne und deswegen schreibe ich das auch so gern.
Also wenn ihr jetzt Lisa Nerz noch nicht kennt, die Krimis von Christine Lehmann.
Einen müssen wir noch erwähnen.
Gut.
Das ist die Affen von Cannstatt. Und das ist ein Krimi, der ist total anders, weil Lisa Nerz ist ja sehr forsch und irrt sich gern und muss vieles retten. Und da hat sie eine Person in Untersuchungshaft gebracht. Und wer noch nicht weiß, wie es in Untersuchungshaft zugeht, für den ist das eine Möglichkeit, wirklich dieses Grauen da abzuschätzen. Also weil diese Person berichtet, dieselbe in Untersuchungshaft, die Camilla Fee berichtet, was ihr da so alles passiert und was ihr da so zustößt. Und Untersuchungshaft ist halt strenger als eine normale Haft, weil die Isolation, die man da erleidet, ist halt sehr viel größer, weil der Staat ja verhindern muss, dass die Beweismittel entfernen. Und ich bin inzwischen Gefängnisbeirätin in der JVA Stammheim, das ist auch ein Untersuchungsgefängnis und sehr hautnah auch mit den Problemen konfrontiert, den die in dem Fall Männer, jungen Männer da haben. Und da sitzen ja auch keine, die nicht, also sie sagen immer alle, sie sind unschuldig, sind sie aber meistens natürlich nicht. Es ist schon auch sehr schwierig, aber die Gesellschaft muss das so machen.
Und viele haben es dir übel genommen, weil Lisa Nerz da wenig vorkommt und schlecht wegkommt.
Ja, Camilla Fee mag Lisa Nerz natürlicherweise nicht. Und ihre Beschreibung fand ich auch mal ganz witzig, Lisa Nerz von außen beschreiben zu lassen, mal so richtig schön despektierlich, hat mir ja natürlich auch Spaß gemacht. Macht aber natürlich nicht allen Leserinnen Spaß.
Aber es ist eigentlich ein weiterer Bruch, weil du sagst, ja. Sie sagt, sie hat keine Identität. Und ein Punkt von Identität ist ja auch die positive Heldin. Also die es letztendlich richtig macht, die letztendlich die Sympathieträgerin ist, wo ich dann auch, wenn es gut läuft, zustimmen kann und sagen kann, ja, so hätte ich es auch gemacht und ist das toll, was die macht. Und dann macht sie etwas oder erscheint in einem Licht, wo ich dann denke, will ich das? Will ich die? Mhm. Das ist ein weiterer...
Also ich weiß jetzt nicht, das müsstest du mir erzählen, welches Beispiel es da gibt. Klar ist, aber die gebrochene Heldin ist natürlich auch klar. Und wenn man sich die Krimis anguckt, die Männer schreiben, die haben sehr, sehr oft sehr, sehr gebrochene Ermittler. Also es ist ja meistens der Mann in der Midlife-Crisis, geschieden, verletzt mit Hirntumor oder sonst irgendwas. Also die sind da schon sehr krass. Auch in dieser Gebrochenheit, die der schreibende Mann damit auch ausdrückt, der Welt gegenüber. Also ich würde heute Lisa Nerz keine Narben mehr ins Gesicht geben. Sie wachsen sich auch langsam aus und nicht mehr so sichtbar, weil das eigentlich auch eine krasse Übertreibung ist, die ich heute nicht mehr machen würde. Aber viele Krimi-Autorinnen und Autoren neigen dazu, ihren Protagonisten krassen Hintergrund zu geben. Also selten sind die verheiratet, haben zwei Kinder und alles läuft glatt. Meistens sind es sehr gebrochene Figuren und vielleicht ist es auch so, dass Schreibende natürlich auch mit inneren Brüchen leben oder auch mit einer Distanz zum Leben selbst, weil sonst würden wir diese Themen gar nicht aufgreifen. Also das Leben, was für viele Leute ganz eindeutig ist, also es ist eben so, das ist für uns nicht so, sondern das scheint so, aber es könnte auch ganz anders sein. Und das ist oft ein Anlass zum Schreiben.
Vielleicht ist es auch, wir haben vorher darüber gesprochen, dass man sehr viel erreichen könnte, wenn man sich zusammentäte und sich dahinter klemmen würde. Aber die meisten Leute sind zu bequem dazu.
Ja, das wollen wir mal nicht so böse sagen, aber es gibt oft gute Gründe, es nicht zu tun.
So formuliert. Mhm. Man kann es vielleicht auch anders formulieren, wofür man Energie hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die eben so ihre Familie haben, ihren Beruf haben, dass die mit der Energie, da ihre Energie reintun und damit dann auch schon bedient sind. Und wenn man aber einen Bruch hat, also wenn man irgendwo etwas anders steht, dann geht die Energie auch woanders hin, dann guckt man vielleicht auch anders. Das ist jetzt meine
Also ich meine,
Theorie.
Die Menschen sind halt wahnsinnig verschieden und ich habe so eine Begabung zu schreiben und eine Distanz herzustellen und dann zu gucken, also so einen analytischen Blick und auch die Freude daran, meine eigenen Überzeugungen zu überprüfen. Also ich habe keine Angst davor, meine eigenen Überzeugungen verlieren zu müssen. Dass andere Leute, für die das ganz wichtig ist, in ihren Überzeugungen zu leben, weil sie sonst ihr Leben nicht mehr managen könnten, müssen wir respektieren. Und das will ich auch respektieren. Wir sind nämlich verschieden. Aber diese Menschen haben natürlich die Chance, Lisa Nerz oder solche Bücher zu lesen und zu überlegen, ist das, lasse ich mich mal aufs Glatteis führen und geht es mir dabei eigentlich schlechter oder geht es mir dabei besser? Es ist so ein Angebot, was man da macht. Und ich bin überhaupt nicht diejenige, die sagt, so müsst ihr leben. Ganz im Gegenteil. Also, weil Schreiben ist was sehr Individuelles. Und meine Auseinandersetzung mit der Welt ist ganz total meine. Sie ist aber ein Angebot für andere Leute, das nachzuvollziehen oder abzulehnen. Also mehr kann man auch nicht machen als Schreibende, ja?
Ich habe das Gefühl gehabt bei diesem letzten dieser Nerz-Krimi, dass das da auch sehr stark drin vorkommt. Also es treten auch sehr unterschiedliche Frauen auf. Es sind viele Frauen, die uns da begegnen, die sehr unterschiedlich sind, die sehr unterschiedliche Standpunkte haben. Und die werden eigentlich, die kommen einfach so.
Genau, die kommen einfach so. Also Lisa Nerz muss damit fertig werden, dass sie eine Tuana an der Seite hat, die ja den Hijab trägt. Und die sieht dabei entzückend aus. Und sie ist dabei super klug. Und trotzdem lehnt Lisa Nerz diese Demonstration eigentlich ab, wie viele Feministinnen. Und irgendwie müssen die beiden aber zusammenkommen. Und zwar kommen sie deswegen zusammen, weil sie sich gegenseitig respektieren. Und weil Lisa Nerz eben nicht versucht, ihr das auszureden. Und Tuana aber auch nicht versucht, der Lisa Nerz irgendwas auszureden. Und das ist aber halt diese Basis, mit der wir umgehen lernen müssen. Urteilen ist halt immer ganz leicht. Und zu sagen, das will ich nicht, das mag ich nicht, ist ganz leicht. Aber mit einer Person, die man erst einmal ablehnt oder wo man erst mal Vorbehalte hat, sich dann so auseinandersetzen, dass man dann auch wirklich so in die Tiefe geht, dass man auch nachvollziehen kann, warum ist es so, wie es ist. Also auch Tuana hat einen Grund, warum sie das macht. Und vielleicht wird sie das auch nicht ewig machen, aber sie ist ja 17. Das finde ich halt ganz enorm wichtig.
Ein Punkt ist aber dabei auch, dass man die eigene Position nicht aufgeben muss. Weil
nee, muss man ja auch nicht.
Die Lisa Nerz kann trotzdem sagen, ich würde das, ich mache das vielleicht mal mit, um da einzutauchen. Sie bemalt sich ja dann auch und wischt sie sich wieder aus dem Gesicht raus. Also sie hat keine...
Lisa Nerz verkleidet sich immer, also das ist was ganz Normales.
Sie hat kein Problem, mal so eine Identität oder so eine Identität anzunehmen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, sie hat einen Kern, wo sie eigentlich ein Gespür dafür hat, wer bin ich?
Ja.
Wer bin ich innerlich? Was ist mir wichtig? Und das gibt sie auch nicht auf und das verrät sie auch nicht. Also sie bringt es fertig, die andere Person so zu nehmen, wie sie ist, ohne dass sie sich da anpassen muss. Also in dem Sinne, dass
ja, das
sie
ist aber auch nie nötig.
Der anderen Person nach dem Mund reden muss.
Nee, muss man ja auch nicht, müssen wir im Leben ja auch nicht. Also wir können ja die Personen für sich stehen lassen. Also es gibt ja gar kein Gesetz, was mich zwingt, die Position einer anderen Figur oder eines anderen Menschen anzunehmen. Ich muss sie nur tolerieren.
Das fand ich interessant an diesem Roman, dass eben tatsächlich, dass die Frauen auch miteinander umgehen können und dass die auch zusammen was erreichen können, obwohl sie sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Standpunkte haben. Mhm. Es kommt ja dann auch eine Frau, die auf so einer rechtsradikalen Demo rumspukt und die eigentlich ganz gut findet, was die Typen so wollen und dann im Endeffekt dann doch mit den Frauen mitgeht.
Ja, und am Endeffekt dann doch nicht. Ja, ja. Also es gibt halt widersprüchliche Menschen. Also Lisa Nerz hat natürlich Aversionen gegen diese Frau und greift die auch total an, die halt dann so gegen Ausländer hetzt und sagt, also die nehmen uns die Häuser weg und die Arbeit und alles mögliche. Also diese ganzen typischen Phrasen, die wir alle so kennen und halt so abspult. Wobei Lisa Nerz ist und Richard Weber gelingt es natürlich, das aufzudröseln. Die können das auch durchbrechen. Was für mich wichtig war, wie durchbricht man das eigentlich argumentativ? Also das ist dann auch so ein Spiel, was die dann da spielen. Und klar, Lisa Nerz nimmt die erstmal mit, ja. Lisa Nerz nimmt immer erstmal alle mit.
Und es ist eigentlich auch ein bisschen verständlich, warum sie so ist. Also es wird ja ihre Biografie kurz angesprochen und dass sie sich als Verliererin sieht und da dann eben die ihr Antworten gibt. warum das so sei.
Naja gut, also es ist so die Geschichte, wo so eine türkische Familie, die Frauen in der türkischen Familie halt sagen, uns akzeptiert keiner, wir sind immer die Ausländer, wir werden immer gefragt, warum wir so gut Deutsch können und das Ganze, wir gehören nicht wirklich dazu. Und dieser Netz antwortet, und wozu gehöre ich eigentlich? Ne? Ich hatte einen Vater, der mich ablehnt, ich hatte eine Mutter, die bigott ist, die wollten, dass ich nicht heirate, wollten aber auch nicht, dass ich lesbisch bin. Zu wem gehöre ich eigentlich? Wo gehöre ich eigentlich dazu? Also stellt euch mal nicht so an, es gibt dieses Nicht-Dazugehören in vielen, vielen, vielen Fällen. Das kann Lisa Nerz halt machen.
Das fand ich zum Beispiel auch gut. Nee, ich meinte jetzt eigentlich diese Frau, die da so rechts ist, die irgendwie, weiß nicht, Krankenschwester ist oder Pflegerin oder und dann eben das Gefühl hat, ich gehöre zu den Verlierern. Und ja, genau. Aber die Stelle fand ich auch gut, weil ich, also ich persönlich habe das Gefühl, dass ich auch in vielen Dingen einfach nicht passe. Aber ich kann auch nicht sagen, die bösen anderen oder so, weil ich meine, dann müsste ich mich gegen die ganze Welt stellen.
Wir müssen uns klar machen, wir passen nie. Die Individuen passen nie vollständig.
Ganz genau.
Und es ist überhaupt nicht schlimm, damit zu leben, weil diese Differenz, die wir haben zum anderen, erzeugt ja eine Kreativität, erzeugt neue Ansätze, erzeugt überhaupt Gespräche. Weil wenn wir alle gleich wären, müssten wir über nichts reden.
Exakt. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich leider am Ende der Sendung. Das war das Lokalmagazin. Moderation hatte Elvira Stecher. Zu Gast war heute die Christine Lehmann, die nicht nur Lisa Nerz Krimis schreibt, sondern vieles mehr. Sie ist von Haus aus Journalistin eigentlich, ist jetzt Stadträtin in Stuttgart, hat sehr viel mit Radwegen gemacht, mischt sich überall gerne ein, denkt viel nach und ja, geht mal in die Buchhandlung und fragt nach Lisa Nerz, Christine Lehmann oder googelt oder ladet euch ein E-Book runter. Der letzte war Die zweite Welt, ganz aktuell. So, bye bye, bis zum nächsten Mal.